Radio Darmstadt. Radar.
Hanna W. aus Köln ist Mitglied im StudiVZ. Sie stellt ihre Bilder von der letzten durchzechten Nacht ein, flirtet mit einigen heißen BWL-Typen aus ihrer Uni und schreibt fleißig Nachrichten auf die Pinnwände ihrer Freundin. Und selbstverständlich ist sie Mitglied in unzähligen Gruppen. Die meisten von diesen Gruppen sind Spaßgruppen. Außerdem hat sie peinlich genau ihren Tagesablauf und alle ihre Vorlesungen im StudiVZ hinterlassen. Jeden Mittwoch zum Beispiel hat Hanna zwei Soziologie-Vorlesungen und dann ein Politikseminar. Donnerstags ist sie nicht in der Uni, dann arbeitet sie nämlich von 9 bis 18 Uhr, um sich ihr Studium zu finanzieren. Vor einigen Tagen hat sie sich ein ganz neues MacBook von Apple gekauft und weil sie so stolz darauf ist, macht sie natürlich ein Fotoalbum von ihrem neuen MacBook und informiert alle ihre Freunde im StudiVZ. Als sie an diesem Donnerstag zu Hause ankommt, merkt sie sofort, dass etwas nicht stimmt. Sie öffnet die Tür und bekommt einen Schock. Die halbe Wohnung ist verwüstet und es fehlen viele Gegenstände. Und vor allem fehlt eins, das neue MacBook. Es stand mitten auf dem Wohnzimmertisch. Der Täter hatte sie über das StudiVZ komplett ausspioniert und seine Tat fast genauso detailliert geplant, wie Hanna ihr Leben preisgegeben hat. Doch das wird Hanna womöglich niemals erfahren. Diese fiktive Geschichte könnte auch ebenso wahr sein. Sie soll ein Problem aufzeigen. Schutz von sensiblen Daten, aber auch die unbedachte freiwillige Abgabe von personenbezogenen Daten.
Ja, ihr hört Medienradar bei 103.4 Radio Darmstadt. Unser Thema heute Datenschutz allgemein, Datenschutz in den Medien. Am Mikrofon für euch in der Wissenschaftsredaktion von Radio Darmstadt Benjamin Gürkan und Gabriel Abert, das bin ich. Und bevor wir richtig starten, hören wir den Track Window Licker von Aphex Twin in voller Länge.
Thank you.
Das Internet vergisst nichts. Vor allem nicht, wenn man online persönliche Daten von sich selbst preisgibt. Was ist mit Ihnen? Haben Sie schon einmal persönliche Daten im Internet preisgegeben? Ihren Vor- oder Nachnamen vielleicht? Hobbys, Geburtstag oder vielleicht Ihre Körbchengröße? Na dann schauen Sie mal auf der Internetseite jasnin.de vorbei. Geben Sie hier einfach mal Ihren vollständigen Namen ein. Dieses Internetportal hilft Ihnen dabei, Persönliches über Personen zu finden oder auch Personen, die Sie persönlich kennen. Naja, wie rum auch immer, die meisten wundert das sowieso nicht mehr. Preisgeben von persönlichen Daten im Internet ist seit einigen Jahren gang und gäbe. Vor allem das Erstellen eigener Profilseiten ist bei jungen Menschen sehr beliebt. Aktualisiert werden diese persönlichen Profilseiten jeden Tag. Schließlich muss die Welt ja auch wissen, was heute so wieder alles passiert ist. Angefangen hat das Ganze um die Jahrtausendwende. In Deutschland war das Internetportal U-Boot recht angesagt und auch erfolgreich. Ein Treffpunkt für junge Leute mit Spaß an der Kommunikation, wie die Seitenbetreiber propagieren. Die Zielgruppe sind junge Leute, die sich auf ihren Profilseiten selber darstellen sollen. Die meisten haben sich hinter falschen Namen oder fantasievollen Bildern versteckt. Dieses Konzept hat funktioniert. Heute verbucht das Internetportal U-Boot ca. 5 Millionen Mitglieder. Doch hinter falschen Namen und Bildern verstecken war dann für viele doch nicht mehr das Wahre. Man wurde ja auch älter und hat sich dann anderweitig orientiert. Sogenannte Internet-Flirt-Seiten wurden populär, gezielt ausgerichtet auf Partnersuche. Aber hier waren viele männliche Jugendliche nur auf das eine aus. Und noch dazu waren da viele unseriöse Zeitgenossen unterwegs. Daher flachte diese Art der weniger seriösen Partnersuche über das Internet ein wenig ab, bis diese Online-Kontaktbörsen kostenpflichtig wurden, was dann den Effekt der Seriosität hatte, aber dafür die jungen Leute abschreckte. Wie aus dem Nichts kam es dann auf die Deutschen zu. Was sich in Amerika unter dem Namen Facebook schon längst etabliert hatte, wurde hier unter dem Namen StudiVZ eingeführt.
Ich bin mal bei Wer kennt wen, ich bin auch beim StudiVZ.
StudiVZ ist das Vorzeigebeispiel, wenn es um soziale Netzwerke im Internet geht. Wie der Name schon sagt, soll es ursprünglich ein soziales Netzwerk für Studierende sein. Deswegen StudiVZ, StudentenVZ. So eine Art geschlossene Gesellschaft im Internet. Denn ein großer Unterschied zu den bisherigen sozialen Netzwerken ist, Profile anderer können nur eingesehen werden, wenn man selber angemeldet oder eingeloggt ist. Das Prinzip ist simpel und altbekannt. Man meldet sich an und bekommt eine Seite zur Verfügung, auf der man sich selbst profilieren kann. Im Falle von StudiVZ ist zum Beispiel die Angabe von Universität und Studiengang Pflicht. Weitere übliche Angaben sind Kontaktdaten, Interessen, Hobbys oder besuchte Lehrveranstaltungen. Danach kann man Freunde oder alte Bekannte im Netzwerk suchen. Man kann diese zur Freundeliste hinzufügen oder mit ihnen schreiben.
Erstmal, dass ich die Möglichkeit habe, Leute, die nicht in meinem direkten Umfeld sind, irgendwie zu kontaktieren. Oder die Leute, zu denen ich Kontakt aufnehmen will, Informationen irgendwie geben kann, die wichtig sind.
Man kann seinem eigenen Profil auch ein bisschen Farbe geben, und zwar indem man Bilder von sich selber hochlädt und der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei geht es in solchen sozialen Netzwerken oftmals um Sehen und Gesehen werden. Und frei nach dem Motto, wenn ich mich schon vorstelle, dann gleich richtig. Von der bestmöglichen Seite am besten. Bilder vom letzten Urlaub im Bikini oder ein passendes Zitat, das zum Charakter passt. Wie zum Beispiel, auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Und wer dabei sein will, der tritt gleich einer Gruppe bei, wie das bei Studenten nun mal so üblich ist. Zugehörigkeit ist das A und O. Am besten tritt man einer Gruppe bei, die gleich den eigenen Charakter widerspiegelt. Wie zum Beispiel, hacke dicht und Spaß dabei. Oder, wer Sex für das Größte hält, war noch nie richtig kacken. Wenig Worte, aber aussagekräftig. Dass Personalchefs, Verwandte oder gar die eigenen Eltern mal auf der Seite vorbeistöbern könnten, scheint keinen zu interessieren.
Und dem mache ich mir ja keine Sorgen. Erstens, ein Privatleben darf man haben und ich denke, gerade wenn man beim Radio arbeitet, ich mache das ja auch hauptberuflich, dann steht man eh relativ in der Öffentlichkeit und von daher kann man nicht alles verstecken und ja, von daher ist mir das relativ egal dann.
Nee, habe ich eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ich ja meinen Namen geändert habe. Aber ja, und sonst ist da auch nichts so Kritisches drin, denke ich, wo man denken könnte, mit der Person kann man nicht zusammenarbeiten oder so.
Was passiert denn eigentlich mit den Daten, die sorglos angegeben werden? Fragt sich das eigentlich einer?
Für den Fall hätte ich meine Daten einfach so weit anonymisiert, dass ich damit keine Schwierigkeiten mehr gehabt hätte.
Religion, politische Richtung, Lieblingsbücher, Lieblingszitate. Aus diesen ganzen Dingen kann man sich als Betrachter einer Profilseite schnell einen Eindruck über die profilierte Person machen. Mittlerweile hat es sich rumgesprochen, dass man sich während einer Bewerbungsphase entweder aus sozialen Netzwerken verabschieden sollte oder ganz genau darauf achtet, was man schreibt und vor allem, welche Bilder man von sich präsentiert.
Für den Fall hätte ich meine Daten einfach so weit anonymisiert, dass ich damit keine Schwierigkeiten mehr gehabt hätte.
Bilder vom letzten Saufgelage oder sonstige Orgien kommen beim Arbeitgeber nicht gut. Noch hinzu kommt, dass es üblich ist, bei heutigen sozialen Netzwerken im Internet, wie Wer kennt wen, Lokalisten oder eben StudiVZ, seinen vollständigen Namen anzugeben. Man will ja auch gefunden werden.
Vorher hatte ich meinen richtigen Namen.
Das hat sich seit Anfang dieses Jahres ein wenig geändert. Unlängst ist die Werbebranche auf dieses neuartige soziale Netzwerk aufmerksam geworden. Der Boom war nicht zu übersehen. Viele User sind sogar in mehreren Netzwerken vertreten.
Ich bin mal bei Wer kennt wen, ich bin auch beim StudiVZ.
StudiVZ, MySpace zum Beispiel.
MySpace im Prinzip im weitesten Sinne auch. So Geschichten halt, ne?
Anfang 2008 hat StudiVZ neue AGB aufgesetzt. Die Zustimmung der AGB und der Datenschutzerklärung war Grundvoraussetzung dafür, dass du Mitglied bei StudiVZ bleiben durftest. Es wurde mit Rausschmiss gedroht, wenn die neue AGB und die Datenschutzregelung ignoriert werden sollte.
Ja, ich habe die am Anfang noch weggeklickt und dann irgendwann akzeptiert, mich dann abgemeldet.
Trotz der nicht ganz transparenten neuen Datenbestimmung blieben nach einigen Wochen der Proteste die meisten Leute dem sozialen Netzwerk StudiVZ erhalten.
Ja, es ist halt, wenn man Leute getroffen hat, die man schon seit Jahren nicht gesehen hat, dann will man den Kontakt halt beibehalten.
Und bisher hatte sich auch keiner Gedanken gemacht, was denn nun mit den Daten passiert. Vielleicht werden diese ja an Dritte weiterverkauft. Ende 2006 ist es sogar jemandem gelungen, die Daten von 1 Million Nutzern zu crawlen, zu Deutsch abzugreifen und diese dann auszuwerten und online zu stellen. StudiVZ versichert, und so steht es auch in ihren AGB, dass die Nutzerdaten nur für Ermittlungszwecke der Strafverfolgungsbehörden gespeichert werden. Das muss so sein, weil StudiVZ dem Telemediengesetz unterliegt. Und hierzu muss der Nutzer sein OK geben. Und das haben nach Angaben von StudiVZ-Chef Rieke ca. 90% der User Anfang dieses Jahres getan. Nach den Änderungen der AGB Anfang des Jahres sind angeblich nur ein kleiner Prozentsatz der User abgesprungen.
Ja, soviel ich weiß, geht es darum, dass eigentlich die Informationen, die über mich im Internet sind, dass die auch benutzt werden können.
Ich habe es nicht gelesen, nein.
Ja, im Großen und Ganzen schon. Ich habe grob drüber geguckt, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Das ist auch schon ein bisschen her jetzt.
Besonders umstritten war, dass der Plattformbetreiber ohne große Erklärung auch die Erlaubnis einholen wollte, den Mitgliedern Werbung per SMS oder Instant Messaging zu schicken und die Angebote insgesamt stärker auf die persönlichen Interessen des einzelnen Users zuzuschneiden. Das kann man mittlerweile unterdrücken, auch wenn die Funktion dafür etwas versteckt ist. Nach wie vor sollen sich die Mitglieder mit der Anerkennung der AGB aber damit einverstanden erklären, dass StudiVZ personenbezogene Daten für zielgerechte Werbung nutzen darf.
Nee, egal, das ist mir nicht. Also ich finde es halt schade, weil ich am Anfang wirklich das Gefühl hatte, dass es wirklich ein Netzwerk allein für die Leute, die da drin sind und nicht für irgendwelche kommerziellen Zwecke. Deswegen fände ich es schade, wenn es so laufen würde, weil dann würde ich mich nicht mehr einfach wie in einer so Community fühlen, sondern wieder nur so in der Werbescheiße.
Was passiert denn nun mit den Daten? Wissen das die meisten überhaupt? Der Seitenbetreiber versichert, dass persönliche Daten nie an Dritte weiterverkauft wurden. Also E-Mail-Adressen werden nicht verkauft. Was denken die User darüber?
Ja, eigentlich schon, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich mehr Spams und so bekomme. Per E-Mail schon. Also ich glaube, ich habe schon mehr Werbung gekriegt.
Bisher noch nichts bekommen.
Das Fazit ist, soziale Netzwerke im Internet boomen zurzeit wie noch nie. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Trotz nicht ganz transparenter AGB und Datenschutzerklärung steigt die Zahl der Nutzer täglich. Im Vordergrund liegt die Kommunikation mit Freunden oder alten Bekannten. Vereinzelt finden sich Widersacher dieser Bewegung, die unlängst Konsequenzen gezogen haben und die Gemeinde verlassen.
Nicht mehr, ich war bei StudiVZ angemeldet, habe mich dann aber irgendwann abgemeldet.
Die da geblieben sind, sind sich möglichem Missbrauch der eigenen Daten bewusst, aber sehen das Ganze nicht so wild. Augen zu und durch heißt das Motto. Wo das Ganze hinführt, bleibt abzuwarten.
sind die Shapeshifters gewesen mit Lolas Theme, und zwar der 2008 Re-Edit. Mal was Neues.
Ja, mal was Neues. Immer die schönen. Wir lassen uns immer fast komplett ausspielen. Das nervt ja immer, wenn man in den Radio dann gute Tracks hört und dann blubbert irgendein Moderator dazwischen. Okay, unser Thema heute lautet der Datenschutz. Wir hatten ja eben schon einen Beitrag vom Gabriel gehört. Datenschutz in Medien, Datenschutz im Internet. Das ist unser Fokuspunkt heute. Und ihr habt das ja schon alle mitbekommen, denken wir mal, elektronische Gesundheitskarte, Vorratsdatenspeicherung, Flugpassagierdatenabkommen, das neue BKA-Gesetz. All diese Begriffe konnten wir in den letzten Wochen und Monaten öfter mal hören. Und die Frage ist, was ist eigentlich genau der Datenschutz? Welche Funktion hat der Datenschutz? Und vor allen Dingen, warum interessiert es so wenig Menschen, was mit ihren Daten passiert? Also es ist ja sehr offenkundig, hat man ja eben an deinem Beispiel gehört mit StudiVZ, dass es auch hier der angehenden Elite, sage ich jetzt mal, den Akademikern in Deutschland relativ egal ist, was sie eigentlich im Internet publizieren. Das wollen wir dann später noch ein wenig näher erörtern. Ja, und es ist momentan so, oder war schon immer so, Unternehmen und Behörden sammeln im Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung Unmengen an Daten über uns, unser Verhalten, unsere Vorlieben und Schwächen. Und wer kennt ihn natürlich nicht, den Fragebogen, bei dem Alter, Geschlecht, Haushaltsgröße, Einkommen, Auto und viele weitere Daten erhoben werden. Unser Leben, unsere Biografie ist somit für manche Firmen und Behörden einfach nur noch ein Datensatz, mit dem man entsprechende Marketinganalysen oder auch Fahndungen machen kann. Das Verhalten wird dann anhand von Benutzerprofilen so exakt und detailliert protokolliert, dass die Menschen, die uns beobachten und unsere Vorlieben, bald besser kennen als wir selbst. Also das wird dann schon kritisch.
Das ist richtig. Das bedeutet dann auch gleichzeitig, dass der Datenschutz, ich nehme an, nicht die Daten schützen soll, sondern eher die Personen, richtig?
Das ist genau richtig. Also darum geht es beim Datenschutz. Also nicht die Daten sollen geschützt werden, sondern die Person, auch wenn man durch den Begriff vielleicht ein bisschen irreführen lassen könnte. Ja, und das Schreckensszenario des totalen Überwachungsstaates rückt dem Anschein nach auch wirklich immer näher. Die Regierung will jetzt ein BKA-Gesetz verabschieden, das weitreichende Datensammlungen im Inland ermöglicht. Und es gibt ja in Deutschland diese Trennung zwischen den Geheimdiensten und zwischen der Polizei. Und mittlerweile sind wir so weit, dass es immer mehr verschwommen wird. Diese Grenzen sind nicht mehr klar, die gehen mittlerweile fließend über. Und das BKA soll jetzt so eine Art Superbehörde werden mit einem riesigen Rechenzentrum, wo dann quasi über viele, viele Bürger entsprechende Daten gespeichert sind, die irgendwie vielleicht in ein Raster unterkommen. So, und ich mit meinem türkischen Nachnamen, werde vielleicht irgendwann auch mal da drin landen. Ich hoffe es natürlich nicht. Bin ein ordentlicher Bürger hier in Deutschland. Und parallel dazu haben natürlich auch die jüngsten Skandale zum Verkauf von Daten und Adressen zu einer neuen Gesetzesinitiative geführt, die vor kurzem debattiert und festgelegt wurde. Es wird jetzt bald einen Referentenentwurf geben und wahrscheinlich wird er auch noch dieses Jahr verabschiedet. Also ihr habt das ja vielleicht in den Medien mitbekommen, Gabriel, das bestimmt mitbekommen, dass da Daten im großen Stil verkauft worden sind. Und jetzt will man Regelungen zum Datenschutz verbessern.
Ja, meistens immer dann, wenn es schon zu spät ist.
Ne? Ja, das ist ja immer so, man erkennt den Regelungsbedarf nicht vorher, sondern nachher, obwohl ja gerade auch hier bei uns bei Radar die C-Radar-Jungs ja auch öfters darauf hinweisen, dass es wohl im Datenschutz einige Probleme gibt, aber die Frage ist halt, wer hört das und warum verhallt es? Naja, auf jeden Fall ist es schon ein bisschen paradox, denn wie passt das alles zusammen? Auf der einen Seite geben viele Menschen, wir haben es vorhin gehört, in sozialen Netzwerken wirklich hemmungslos im Internet ihre Daten preis, also sie veröffentlichen wirklich alles, ja, also die letzte Party, wie du schon gesagt hast, alles Mögliche. Und auf der anderen Seite aber beschweren sich dann natürlich zu Recht viele Menschen über unerwünschte Werbung und die aktuellen Ereignisse um die missbräuchliche Nutzung von personenbezogenen Daten. Also wie passt das alles zusammen? Ist ja schon irgendwie paradox, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so.
Ja, das hat damit zu tun, dass die Leute dafür kein Verständnis entwickelt haben. Also wie ich in meinem Beitrag auch schon gesagt habe, wer mal auf der Seite jasni.de seinen Vor- und Nachnamen eingegeben hat, was ich auch letztens gemacht habe, hat mich echt gewundert, was mir diese personenbezogene Suchmaschine alles über mich erzählt hat. Ja, also da habe ich echt gestaunt. Und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, da musst du vorsichtiger sein, was du im Internet alles preisgibst von dir. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Menschen, die das auf jeden Fall gerne wollen, die das mit Absicht machen, weil sie vielleicht denken, dass sie eines Tages entdeckt werden oder berühmt werden.
Also so jeder MySpace oder was?
MySpace oder StudiVZ, wenn du da siehst, wenn Mädels sich da irgendwie posend darstellen oder Jungs oberkörperfrei, ja, das ist dann schon vielleicht auch beabsichtigt, aber ich denke, dass die Mehrheit der Menschen das gar nicht will, gar keinen Bock drauf hat und trotzdem die Daten im Internet landen. Und wenn jemand Lust hat, eine Hetzkampagne gegen dich zu starten, ja, wird das wohl heutzutage nicht mehr so schwer sein, da Material dafür zu finden.
Ja, bei dem, was du gerade gesagt hast, eine Hetzkampagne, es gibt ja auch diese amerikanische Webseite rottenneighbor.com. Da kann man ja seine Nachbarn quasi anschwärzen und dann sagen, ob das ein guter Nachbar oder ein schlechter Nachbar ist. Und ich war im Zuge der Recherchen für diese Sendung, war ich dann auch mal auf dieser Seite gewesen. Und es gibt sogar für Darmstadt entsprechende Einträge. Ich meine, die meisten sind zwar irgendwelche Spaßeinträge, wo jetzt, was weiß ich, da steht irgendwie polnische Nutte und so ein Scheiß, also ganz komische Sachen. Und das X, was es gar nicht mehr gibt. Das ist zum Beispiel als guter Nachbar dann hinterlegt, aber man könnte jetzt theoretisch, wenn ich dir jetzt böse wollte, könnte ich jetzt sagen, okay, der Gabriel, ich markiere jetzt mal dein Haus, das läuft in Zusammenarbeit mit Google Maps, ich markiere jetzt dein Haus und erzähle jetzt, dass du irgendwie ein Kinderschänder bist. Und dann steht es da drinne. Und dann hat man wirklich Probleme, auch diese Daten entsprechend wegzubekommen. Also ein großes Problem vom Datenmissbrauch, da ja jeder irgendwelche fehlerhaften Daten auch preisgeben kann im Netz, die gar nicht so stimmen.
Ja, und ganz wichtig ist natürlich, wir wollen hier keinen natürlich anstiften, seinen Nachbarn jetzt zu markieren. Also bitte Leute, tut das nicht, auch wenn ihr jetzt gerade alle am Schmunzeln seid und schon Gedanken geschmiedet habt, welchen Nachbarn ihr denn jetzt da markiert. Also bitte, bitte tut das nicht.
Ja, ihr würdet euch damit unter Umständen sogar strafbar machen. Genau. Deswegen also vorsichtig sein. Ja, okay, was ist jetzt eigentlich der Datenschutz? Also wir hatten ja schon gesagt, Datenschutz schützt nicht die Daten, in Anführungszeichen, sondern es schützt die Personen, über die Daten erhoben werden. Deswegen gibt es den Datenschutz. Und dieses Recht basiert auf einem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.
Ja. Ja,
genau. Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Die Frage ist, okay, was ist das jetzt? Also das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auf der Webseite datenschutz.de haben die es folgendermaßen definiert. Ich zitiere, jeder hat das Recht zu wissen, wer was wann über ihn weiß. Also damit ist eigentlich alles gesagt. Es geht darum, dass entsprechend klar ist, welche Behörde oder wer entsprechende Daten über mich sammelt, wie diese Daten verwendet werden und was sonst noch mit diesen Daten passiert, also wo sie gespeichert werden, wo sie vielleicht auch hin übermittelt werden, gerade im Internet. Das sind alles relevante Informationen.
Und das Kontroverse daran ist ja, dass das eigentlich nicht der Fall ist, denn ich wette, dass hier nicht jeder weiß, wo seine Daten überall landen, ne?
Das ist natürlich ein großes Problem. Da werden wir auch später noch ein Interview haben mit jemandem, der sich da damit sehr gut auskennt. Und also das ist auf jeden Fall ein grundsätzliches Problem, dass man eigentlich nicht weiß, auch ob jemand bestimmte Daten auch gelöscht hat. Weil wie will ich denn nachweisen, dass jemand die Daten gelöscht hat? Soll ich die gelöschte Daten zeigen? Geht natürlich nicht. Ist klar. Und in dem Zusammenhang wird es natürlich auch immer schwierig, für einen selbst entsprechend das einzufordern, weil das Recht hat man. Ja, wie läuft das ab? Also es gibt eine Bundesebene und entsprechende Landesebenen. Also das heißt, es gibt einen Bundesdatenschutzbeauftragten und auch ein Bundesdatenschutzgesetz. Und wenn man sich in seinen, ja, also irgendwie bedroht fühlt und seine Daten missbraucht sieht, dann kann man sich auch an diese behördlichen Stellen wenden. Das Gleiche gibt es natürlich auch für die einzelnen Bundesländer. Gibt es dann sogenannte Landesdatenschutzgesetze und auch einen Beauftragten für den Datenschutz in Hessen. Und die ganzen Informationen bekommt man, wie gesagt, auf der Webseite datenschutz.de. Dort findet man auch die entsprechenden Ansprechpartner. Also falls ihr euch in irgendeiner Form missbraucht fühlt oder eure Daten missbraucht wurden, dann könnt ihr euch immer an diese Stellen wenden. Im Übrigen haben auch die Verbraucherschutzzentralen haben da auch Informationen darüber. Ja, und als nächstes hören wir jetzt mal wieder ein bisschen Musik, genug gequatscht erstmal, bevor wir dann weitermachen und dann nochmal detailliert darauf eingehen, welche Rechte habe ich eigentlich. Und wir werden dann auch nochmal ein Interview haben mit Erik Tews, der ist Informatiker und der wird uns dann auch nochmal ein paar Fragen beantworten. Und wir hören jetzt?
Ja, wir hören jetzt wieder ein altes neues Lied, kann man dazu sagen, also ein altes Lied neu verpackt und zwar Sunglasses at Night von Tiger und das ist der Puff Puff Remix 2. Thank you. schönes Lied auf Radio Darmstadt. Ihr hört Medienradar und hier ist der Gabriel und der Benny für euch im Studio. Zurück bei Medienradar, Gabriel und der Benny im Studio. Benny,
servus.
Benny, welche Rechte hat denn der Bürger eigentlich hier in Deutschland?
Also es gibt verschiedene Rechte, die der Bürger hat in den einzelnen Datenschutzgesetzen. Zunächst einmal gibt es das Recht auf Benachrichtigung über die Datenerhebung. Das sagt im Prinzip einfach aus, dass man darüber benachrichtigt werden muss, wenn irgendwelche Daten erhoben werden. Das ist das eine. Dann das andere ist das Recht auf Auskunft. Also das heißt, man hat das Recht, wenn irgendwo Daten erhoben wurden, dann auch immer zu erfahren, ja, welche Daten wurden denn erhoben und wo wurden die, also an welche Stellen wurden die übermittelt und wo werden die gespeichert, für was werden die verwendet etc. etc. Und vor allen Dingen auch, woher habt ihr die Daten eigentlich? Also sofern ich da nicht eingewilligt habe. Ja, und dann hatten wir noch das Recht auf Berichtigung oder Sperrung oder entsprechend Löschung, je nachdem. Die Rechte hat man auch. Da gab es ja dann auch Urteile von der Telekom, dass die Telekom, die wollte irgendwas nicht rausgeben in Bezug auf Werbe-SMS, wer der Absender ist. Und der Bundesgerichtshof hat dann aber entschieden, dass die Telekom die Daten freigeben muss, denn man kann ja nicht einfach irgendjemanden eine SMS schicken, ohne eine Anbieterkennzeichnung zu machen und dann sich im Hinterher dann auf den Datenschutz zu berufen, obwohl man kommerzielle Zwecke verfolgt hat. Also das geht wiederum nicht. Also wie gesagt, man kann, wenn man feststellt, irgendwo sind Daten fälschlicherweise hinterlegt, dann hat man das Recht, die Daten auch berichtigen zu lassen. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Adressen falsch sind und die so angegeben sind, dann hat man das Recht, dass man sagt, entweder hier, bitte löscht die Daten, wenn man die Möglichkeit dazu hat, oder man sagt, bitte ändert die Daten, dass sie korrekt sind. Und solange die Daten nicht korrekt sind, müssen die Daten auch gesperrt werden von der zuständigen Stelle. Und wenn man jetzt wirklich einen Nachteil dadurch hatte, als Beispiel jetzt dieses Rotten Neighbor, dann hat man auch Anspruch auf Schadenersatz. Also das heißt, man kann dann auch jemanden verklagen und natürlich kommt dann halt auch eventuell ein Streitwert an oder wie hoch der Schaden dann entsprechend war. Und da hat man dann auch die Möglichkeit, Schadensersatz zu fordern, sofern man damit überhaupt durchkommt, weil der Datenschutz ist natürlich immer so eine grenzwertige Sache teilweise. Okay, ja, also das so viel zum, welche Rechte hat der Bürger. Und jetzt machen wir nochmal ein Interview. Und zwar am Telefon haben wir jetzt den Erik Tews. Der ist Informatiker und Doktorand hier an der TU Darmstadt. Und sein Forschungsgebiet ist Kryptographie, also das heißt die Datenverschlüsselung. Und ja, hallo Erik, grüß dich.
Hallo.
Servus. Die Frage direkt an dich, du bist der Experte. Wo siehst du eigentlich die größten Probleme des Datenschutzes im Internet konkret?
Ja, ich denke, das größte Problem ist da drin, dass man halt nicht wirklich eine Übersicht mehr kriegt, wer halt eine seiner Daten kannte, wer seine Daten hat. Also ich meine, ich habe das schon angesprochen, ich habe halt das Problem, ich stelle irgendwelche Daten ins Internet und dann hat die einfach jeder. Und sowas wie Löschung verlangen oder Korrektur verlangen, das kann ich halt effektiv nicht umsetzen. Also dazu fehlen mir einfach die Möglichkeiten.
Okay. Und welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt konkret, um sich besser zu schützen?
Ja, es kommt darauf an, wogegen ich mich schützen will. Also einmal natürlich, wenn ich zum Beispiel an so einer Social-Networking-Seite mitmache, dann muss ich halt aufpassen, was ich da online stelle und muss halt so mal nachdenken, bevor ich irgendwelche Fotos hochlade, wo ich möglicherweise drauf bin, irgendwelchen Situationen, die vielleicht ein Personalchef oder irgendjemand in ähnlicher Position ungünstig finde.
Okay.
Und das andere ist natürlich, wenn es jetzt darum geht, ich kommuniziere mit anderen Leuten und ich will halt mich wirklich davor schützen, dass irgendjemand diese Daten mitschneidet oder dass irgendwer diese Daten mitliest. Ich meine, was halt oft einmal vorkommt, ist, dass irgendjemand sein Notebook einschickt zur Reparatur oder es irgendwo verliert oder es wird ihm gestohlen oder ähnliches und dann sind da halt irgendwelche Daten auf der Festplatte, die man halt nicht in der Öffentlichkeit haben möchte. Da gibt es sehr gute Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen, dass man die Daten bei sich auf dem Notebook verschlüsselt oder auf dem Handy oder wo auch immer, wo man seine Daten mit hat.
Reicht das nicht, dass ich meine Daten einfach von der Festplatte lösche, wenn ich meinen Laptop irgendwo hinschicke?
Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Du kannst natürlich die Daten löschen. Allerdings musst du natürlich aufpassen, wie du die Daten löscht. Also wenn du auf dem irgendwie so ein normales Betriebssystem hast und klickst dann deine Dateien an und klickst auf Löschen und erst danach noch den Papierkorb, dann reicht es in vielen Fällen nicht aus. Da kann man die auch noch rekonstruieren. Also musst du die Daten sicher löschen. Und dass du die Daten löscht, setzt natürlich voraus, du weißt Bescheid, dass irgendwas passiert. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo auf Reisen bist und dann verschwindet halt einfach dein Laptop, dann hattest du natürlich nicht die Möglichkeit, vor die Daten zu löschen. Du kannst ja nicht jedes Mal, wenn du deinen Laptop zuklappst, irgendwie alle deine persönlichen Daten löschen.
Ja, Benni?
Okay, und also jetzt einfach mal ganz konkret die Frage, haben Datenschützer eigentlich kapituliert, also jetzt gerade zum Zeitalter des Internets, weil ich meine, bevor das Internet noch nicht so geboomt hat, war es relativ einfach, sage ich jetzt mal, Datenschutz auch wirklich zu gewährleisten, aber jetzt, wo Daten quasi überall in ganz großem Maße gespeichert werden können und auch werden, ist es dann nicht irgendwie so ein zahnloser Tiger, so ein Datenschutzgesetz, der zwar schön ist und irgendwie die Massen beruhigen soll, aber faktisch gar nichts auswirken kann, also oder ausrichten kann?
Naja, also es kommt drauf an. Erstmal, die Datenschutzgesetze sind an sich theoretisch gut, nur das Problem ist halt, man müsste irgendwie einen besseren Weg finden, um die umzusetzen. Das heißt, Problem ist halt, ich werde irgendwie angerufen, irgendwie hat meine Telefonnummer und will mir irgendein Produkt aufschwatzen. Und normalerweise habe ich halt nicht so die Zeit und die Möglichkeiten, jetzt dem Ganzen nachzugehen, rauszufinden, wo haben die meine Daten her, nachzufragen, nachzuhaken und das Ganze zurückzuverfolgen, sondern ich werde im Zweifelsfall einfach auflegen und mich irgendwie kurz drüber aufregen. Und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn solche Leute wie Datenschutzbeauftragte mehr Möglichkeiten kriegen, da ein bisschen initiativ tätig zu werden. Die Presse hat sich in letzter Zeit gezeigt, dass es da durchaus Interesse gibt, wenn großen Telekommunikationsunternehmen mal die komplette Kundendatenbank abhanden kommt, dass es dann Leute gibt, die sich darum kümmern, das Ganze irgendwie nachzuverfolgen und da auch Strafen zu verhängen.
Ja, ich frage mich sowieso andauernd, wie die Leute an meine Telefonnummer praktisch drankommen, die rufen bei mir an und wollen mir irgendwelche SKL-Lose verkaufen und das ist mir wirklich gesagt ein Rätsel, die meinen dann immer, ja, ich habe irgendwo bei einem Gewinnspiel mal mitgemacht, aber dabei stimmt das gar nicht, also das ist mir sehr suspekt.
Ja, ansonsten bist du im Telefonbuch?
Ja.
Naja.
Aber das ist ja nicht erlaubt.
Ja gut, aber ich meine, wenn du jetzt irgendwie ein großes Callcenter hast, nimmst halt einfach mal das Telefonbuch und telefonierst alle Nummern durch und erzählst dir, der nachhakt, das habe ich aus dem Gewinnspiel oder aus wie auch immer, dann wird das vermutlich einfach mal für dich fast keine Konsequenzen haben. Es sei denn, du entlässt mal irgendwie einen Mitarbeiter und der fängt dann an, aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Ah, das ist alles sehr interessant. Ja, Benny, ich glaube, die Zeit rennt, ne?
Die Zeit rennt, aber eine Frage hätte ich jetzt doch noch. Also ganz konkret nochmal die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, um sich irgendwie besser zu schützen? So, jetzt haben wir's.
Okay, ich gehe mal ganz detailliert auf zwei Sachen ein. Einmal, wenn es darum geht, ich will anonym im Internet unterwegs sein. Das heißt, ich will irgendwie Webseiten besuchen oder ich will auch in einem Forum irgendwas posten, ohne dass das Ganze zurückverfolgbar sein soll zu mir. Egal jetzt, wie der Angreifer aussieht, ob das jetzt irgendwie ein Unternehmen ist oder wie auch immer eine andere Behörde, die jetzt das Interesse daran hat, das zurückzuverfolgen. Da gibt es eine Software, die heißt Tor, beziehungsweise es gibt so verschiedene Softwarepakete, da ist Tor mit eingebaut. Eine Software ist ein Beispiel dazu ist so ein Privacy-Dongle, das ist ein USB-Stick, da ist Tor bereits vorkonfiguriert drauf. Den stecke ich noch in meinen Windows-Laptop, klicke einmal drauf und dann habe ich einen fertig konfigurierten Webbrowser, mit dem ich anonym irgendwelche Seiten besuchen kann und niemand kann diese Spuren zu mir zurückverfolgen. Und das Zweite, was interessant ist, ist, wenn ich einen Laptop habe, auf dem jetzt ein Betriebssystem läuft wie Windows, dann gibt es eine Software namens TrueCrypt, die erlaubt es mir auch komplette Festplatten zu verschlüsseln, sodass ich immer dann, wenn ich den Laptop hochfahre, Passwort eingeben muss und ohne das Passwort kommt niemand an die Daten.
Und ist das alles freie Software? Also kann man sich das einfach frei runterladen? Oder?
Beide Sachen, die ich jetzt vorgestellt habe, die sind komplett freie Software. TrueCrypt ist halt irgendwie so ein Programm, das ist komplett kostenlos und auch mit Quellcode zu haben. Und was Tor angeht, das ist ebenfalls auch komplett frei kostenlos und dann hat man normalerweise noch zwei, drei Programme darum. Zum Beispiel so ein Firefox-Webbrowser, mit dem man dann halt diese Seiten an sich anguckt. Und Tor steht nur im Hintergrund und sorgt dafür, dass diese Datenspuren verwischt werden.
Aber am besten ist es doch wahrscheinlich immer noch, wenn Daten einfach nicht erhoben werden, oder?
Genau, nur das habe ich nicht unter meiner Kontrolle. Aber wenn ich selber, beziehungsweise ich habe es teilweise nicht unter meiner Kontrolle. Das heißt, ich kann mir überlegen, ist es wirklich notwendig, die E-Mails von den letzten paar Jahren irgendwie ungesichert irgendwo rumliegen zu lassen? Oder kann ich nicht einfach besonders sensible Informationen einfach löschen, wenn ich sie nicht mehr brauche? Weil wenn sie gelöscht sind, dann kommt halt niemand mehr dran.
Okay, alles klar. Ja, dann danken wir auf jeden Fall schon mal für die Informationen. Ich denke, bei euch in der Sendung gibt es ja auch immer regelmäßig Informationen zum Thema Datenschutz und Security etc. Ja, auf jeden Fall danke, Erik, für das Interview. Bleibt bitte noch kurz dran. Und wir machen weiter mit Musik und zwar von Heiko und Maiko, Glücklich.
Der wird mächtig schwer. Ich halte die Geschwindigkeit, denn mein Ziel ist nicht mehr weit. Die Melodie bringt mich nach Haus. Ich krieg sie aus dem Kopf nicht raus.
Ihr hört 103.4 Radio Darmstadt, am Mikrofon der Gabriel und der Benny. Willkommen zu Medienradar. Heute war das Thema oder ist noch das Thema Datenschutz. Und jetzt kommen erstmal die Medien-News der Woche, der letzten Woche, was so alles in der Welt der Medien passiert ist. Seinen ersten öffentlichen Auftritt als neuer Marketingchef von Pro7Sat1 hatte Klaus-Peter Schulz unter der Woche auf der Online-Marketing-Messe in Düsseldorf. Er weist in einer Rede darauf hin, dass Videos in der Online-Werbung an Bedeutung gewinnen. Er bezog sich dabei auf Zahlen einer Studie. Diese besagen, dass das Angebot von Online-Videos ca. 50% der Internetnutzer drauf zurückgreifen. Monatlich werden in Deutschland 2,5 Milliarden Online-Videos abgerufen, was ja eine Menge ist, und die Werbebudgets für sogenannte Video-Ads in Deutschland steigen stetig. Eine Kannibalisierung für das Medium Fernsehen schließe Klaus-Peter Schulz aber aus.
Ja, und auch Bild-Chefredakteur Diekmann will in Zukunft auf das bewegte Bild im Internet setzen. Hierbei setzt er stark auf den aktiven Leser, der sich direkt mit Fotos und Videos journalistisch beteiligen soll. Bild ist bereits in Verhandlung mit einem Hardwarehersteller, der Kameras mit einer einfach zu nutzenden Foto-Upload-Funktion in großen Mengen auf den Markt bringen soll. Aus langer Sicht will Bild.de den Marktführer Spiegel Online damit einholen.
Die öffentlichen rechtlichen Sender ARD und ZDF dürfen künftig auch die Unterhaltungssendungen in ihre Online-Auftritten bereitstellen. Die entsprechenden Sendungen werden jeweils 7 Tage lang kostenlos abrufbar sein. Das haben die Bundesländer in einem Entwurf des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags festgelegt. Bislang war es ihnen nur erlaubt, informative Videos online bereitzustellen, die sich direkt auf eine Sendung beziehen. Der letzte Kandidat bei Schlag den Raab ist knapp gescheitert. Er könnte es demnächst auch in China versuchen. Denn die 7-1 International hat die Vertriebsrechte der Sendung Schlag den Raab an die Chinesen verkauft. Damit wurde die erfolgreiche Show bereits in 13 Ländern verkauft.
Ja, eine geplante Werbekooperation der Internetfirmen Yahoo und Google sorgt in den USA für Aufregung bei Zeitungsverlagen. Der Weltzeitungsverband World Association of Newspapers klagte bereits bei der Wettbewerbsbehörde. Hintergrund ist, Google will auf Yahoo-Internetseiten Werbung schalten. Der Umsatz soll dann geteilt werden. Das Nachsehen haben hier die Zeitungen, die dadurch weniger Geld für Werbung auf ihren eigenen Seiten erhalten.
Und Fußballfans, aufgepasst. Bald könnte es eine Veränderung geben, was die Übertragungsrechte der Fußballpartien angeht. Dem Handelsblatt zufolge verdichten sich die Gerüchte, dass die DFL den Vertrag mit der Sportsrechteagentur Sirius vom Medienunternehmer Leo Kirsch kündigen wird. Das Bundeskartellamt hat ein Modell der beiden Parteien abgelehnt, dass die Exklusivrechte für das Pay-TV stärken sollte. Im Klartext heißt das, die Übertragungsrechte der Fußballpartien im frei empfangenen Fernsehen vor 20 Uhr sollten abgeschafft werden. Die DFL arbeitet angeblich an einer neuen Ausschreibung.
Ja, und gleich zum Thema Datensicherheit im Internet. Sarah Palin, Stellvertreterin von Präsidentschaftskandidat John McCain, ist ein Fauxpas der etwas unangenehmeren Sorte unterlaufen. Ein anonymer Hacker hat das Passwort zu Sarah Palins privatem E-Mail-Account herausgefunden und in ein öffentliches Forum gestellt. Wirklich interessante E-Mails waren da wohl nicht dabei. Dafür hat sich herausgestellt, dass Palin ihren Yahoo-Account für Staatsgeschäfte benutzte. Interessant. Was für große Aufregung in den USA gesorgt hatte. Palin wurde auch gleich von einem Anwalt belehrt, der sagte, es gibt einen Grund, warum die Gouverneurin ihre offiziellen E-Mail-Kanäle benutzen sollte, nämlich Sicherheit und Verschlüsselung. Angeblich wollte Palin damit das Transparenzgesetz in den USA umgehen. Regierungsgeschäfte, die über E-Mail gehalten werden, fallen unter das Gesetz der öffentlichen Unterlagen. In der Vergangenheit ist auch die Bush-Regierung hier mehrmals in die Kritik geraten. Da es in ihrem E-Mail-Verkehr tatsächlich um Regierungsgeschäfte ging, bewiesen veröffentlichte Screenshots, die Betreffzeilen darlegten, wie Entwurf des Briefes an Gouverneur Schwarzenegger. Das FBI ermittelt bereits gegen den Hacker.
Das ist lustig, ne?
Ja.
Sowas kann auch nur einer ja, passieren.
Ja.
Die Frankfurter Zeitungsverlage, der Rundschau, FAZ und Frankfurter Neuen Presse wollen ihre Zeitungszuteilung im Rhein-Main-Gebiet zusammenlegen. Die drei Verlage erhoffen sich von der Zusammenarbeit, die Kosten zu senken. Allerdings muss die Kooperation noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden. Das waren die Medien-News hier auf 103.4 Radio Darmstadt.
Und sind wir fast fertig, ne?
Das sind wir fast fertig. Ja, schon wieder eine Stunde rum, ging ja schnell heute.
Ja, es geht immer schnell rum. Also man denkt immer, wir hätten jetzt hier noch wie viele Beiträge hätten wir jetzt noch? 3? Aber
ja,
die senden wir dann beim nächsten Mal.
Richtig.
Und ja, da wären wir jetzt auch schon wirklich am Ende der Sendung quasi angelangt, was natürlich immer sehr schade ist.
Das sehr, wirklich sehr schade ist. Auf jeden Fall in 2 Wochen wieder, beziehungsweise nicht in 2 Wochen, diesmal sind es sogar 3 Wochen, glaube ich.
Genau, ja. ich glaube sogar 4. Also auf jeden Fall, die nächste Sendung ist nicht am 3. Oktober, weil normalerweise senden wir Medienradar ja immer am 1. und 3. Freitag im Monat von 14 bis 15 Uhr. Und am 3. Oktober ist aber Tag der Vereine im Darmstadtium. Und da ist natürlich auch Radar mit dabei als einer der größten Vereine in Darmstadt. Und wir werden dann mehrere Stunden live dort vor Ort senden. Und deswegen senden wir dann nicht am 3. Oktober, sondern am 10. Oktober. Ja, also so viel an dieser Stelle. 10. Oktober ist die nächste Sendung. Thema verraten wir noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend.
Auf jeden Fall,
wie immer. Es geht um große Suchmaschinen, so viel sei verraten.
Ja, ja. Richtig. Und hören wir jetzt noch einen Track, Benny? Oder?
Wir hören jetzt noch einen Track. Und zwar My Moon, My Man. Boys Noise Remix von Feist.
Ab dafür.
Ab dafür.
Señor Jesús, eres tú mi